Herzlich willkommen beim Infopodcast des SKF Bamberg e.V. Mein Name ist Christian König. Ich befasse mich seit vielen Jahren als Journalist und Moderator mit Themen im Bereich Umwelt, Klima und Gesundheit und darf Sie durch die Podcast-Reihe Bamberg mit Abstand in Kontakt führen.
In diesem Podcast geht es um die verschiedenen Aspekte der Suchtproblematik und wie sich Corona darin auswirkt. Meine beiden Gesprächspartner sind Professor Jörg Wollstein vom Lehrstuhl für Psychologie der Uni Bamberg und Marco Dominik von der Suchtberatungsstelle des SKF Bamberg e.V. Beginnen wir gleich mal mit der Frage an Professor Wollstein, wie sich der Begriff der Sucht definieren und zum Beispiel vom reinen Genuss abgrenzen lässt.
Also ich denke, im Rahmen dieses Podcasts und im Kontext mit Corona sprechen wir natürlich zunächst mal erstmal vom Suchtmittelkonsum. Das ist das, was Sie gerade mit Genuss bezeichnet haben. Ich bin mit diesem Begriff immer so ein bisschen zurückhaltend. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Und ich glaube, das ist mal so der erste Augenmerk, den man im Augenblick hat. Wie verändert sich der Konsum von Suchtmitteln unter Corona oder in den dunklen Novemberzeiten, wie Sie das gesagt haben? Und die anderen Begriffe, insbesondere der Begriff der Sucht, der Begriff Sucht kommt ja von siechen, also krank sein, der hat natürlich schon recht genaue Definitionen. Das heißt, das sind Menschen, die im Grunde das Suchtmittel einfach immer wieder einnehmen müssen, weil es zur Routine geworden ist und weil sie vielleicht auch nicht anders können, weil sie ein Verlangen danach haben, weil sie immer mehr konsumiert haben, und da ist dann von Genuss in der Regel keine Rede mehr, sondern das ist im Grunde nur noch ein intensives Verlangen, das irgendwie befriedigt werden muss. Und das ist dann natürlich, oder der Grund, warum uns das Sorgen macht, ist natürlich, weil es dann viele Folgen hat, Krankheiten, die daraus folgen, aber auch Konflikte mit Partnern, mit Arbeitgebern und an anderen Stellen. Und weil die Menschen sich einfach auch selber gefährden. Und dann gibt es noch den Begriff des Missbrauchs. Das ist sozusagen der kleine Bruder der Sucht. Die Menschen konsumieren auch schon so viel, dass sie sich potenziell schädigen. Also zum Beispiel beim Alkohol Leberwerte verändert sind oder ähnliches. Aber sie zeigen eben noch nicht alle Zeichen der Sucht, dass sie es zum Beispiel nicht mehr stoppen können aus eigenen Kräften. Und im Alltag ist es halt so, dass irgendwo in diesem Spektrum man sich dann befindet. Und das kann auch unterschiedlich sein, dass im November vielleicht mehr getrunken wird als im Frühjahr oder so. Und insofern spreche ich eigentlich immer eher lieber von einem Schweregrad der Sucht und nicht so einen scharfen Unterschied zwischen Missbrauch und Sucht. Das ist manchmal sehr fließend.
Ich sag mal, wir haben ja auch astronomisch Jahresgänge beim Thema, wie sich zwingend jetzt Sucht nennen, aber beim Konsum, wie Sie so schön vorhin gesagt haben, von Getränken, die einem sozusagen ein Stück weit vielleicht die Tristesse der langen Nächte beseitigen. Wenn wir an die Völker schauen, die in den nördlichen Breiten leben, da gibt es ja, denke ich, übers Jahr auch deutliche Schwankungen, unabhängig, ob man dazu jetzt intensiver neigt oder ob man gar krank ist, um durch diese Täler der Dunkelheit zu kommen, weil wir ja doch Menschen sind, die Licht brauchen. Das ist ja bekannt, dass wir unseren Vitamin-D-Spiegel durch den Sonnenschein aufmöbeln müssen und dass wir das auch nicht speichern können. Und wenn natürlich wenig Sonnenlicht ist, und das ist ja nicht nur im Winter der Fall, im November, sondern auch in anderen Monaten, dann kommen vielleicht auch noch diese Feiergelegenheiten dazu, über die Adventszeit und die Weihnachtszeit und dann die Geselligkeit, wenn man sich verabredet, um sich auch ein bisschen aufzubauen. Insofern, denke ich, werden ja die Grenzen da auch sehr fließend sein. Ich möchte in dem Zusammenhang gleich mal sozusagen aus der Praxis Marco Dominik noch mit reinnehmen. Mhm. Marco, du hast ja, denke ich, tagtäglichen mit Menschen zu tun, dann die betroffen sind und wahrscheinlich nicht nur betroffen in einem Stadium, dass sie sagen, es könnte sein, dass ich da vielleicht mal abhängig werde, drum gehe ich mal prophylaktisch lieber zu dem Experten und lass mich beraten.
Ja, also das Spektrum ist sehr breit. Wie Sie gesagt haben, das kann einmal derjenige sein, der so ein bisschen einen Zweifel hat, ist mein Konsum so, wie er ist, in Ordnung? Das kann teilweise sein, dass jemand, ich sag mal, am Wochenende häufiger einen über den Durst trinkt, das heißt Blackouts hat daran was verändern möchte. Es kann jetzt auch sein, dass jemand zu uns kommt, der regelmäßig jeden Tag trinkt und so ein bisschen die Sorge hat, ist es ein Konsum, der bedenklich ist, den ich fortführen will. Und wie es der Herr Wohlstein schon gesagt hat, es ist ein Spektrum, das sich da auftut, wo jeder selber schauen muss, wo stehe ich und möchte ich daran was ändern, möchte ich Hilfe annehmen. Und wir bieten da sozusagen eine der ersten Anlaufstellen, wo man sich damit auseinandersetzen kann oder begleitet damit auseinandersetzen kann, um sich da einerseits einzuordnen und um andererseits Hilfsmöglichkeiten aufgezeigt zu bekommen. Und was ich zu dem Thema auch noch spannend finde, ist auch so diese Definition von risikoarmem Konsum. Das ist jetzt was sich vor ein paar Jahren auch geändert hat. Das wurde so ein bisschen herabgesetzt auf 100 Milligramm in der Woche. Das ist auf Standardgetränke umgerechnet, sagt man pro erwachsenen Mann 2 Standardgetränke, pro erwachsene Frau 1 Standardgetränk pro Tag. Das gilt aber nur als risikoarm, wenn man 2 Tage in der Woche pausiert. Und das muss ich auch noch dazu sagen, weil wir ja hier in Franken sind, 2 Standardgetränke sind dann die Seidler, also 0,5, sondern 0,25. Das heißt, für einen erwachsenen Mann wäre ein Glas Bier am Tag, eben mit diesen 2 Pausen wöchentlich, im Spektrum des risikoarmen Konsums anzusiedeln.
Ist ein Standardgetränk, wenn man hier, sagen wir, das aus der fränkischen Sicht nimmt, also zum Beispiel nicht jetzt ein Aperitif oder ein Cocktail oder ein Schnäpschen hinten nach sozusagen zum Verdauen?
Ah, okay. Ja, wenn es jetzt nur um die Milligrammmenge vom Alkohol geht, wäre das da auch drin enthalten, wenn es bei dem bleibt.
Ah ja, okay. Man sieht ja schon einen Unterschied zwischen Mann und Frau bei der ganzen Thematik. Was, denke ich, ja bei vielen sehr schwierig ist, das einzuschätzen, auch für sich selbst. Ja? Es gibt ja auch sehr unterschiedliche Typen. Also in meinem Bekannten- und Freundeskreis habe ich Menschen, die sind zierlich gebaut. Andere, die kommen daher soll man sagen, im Holzfällerstil, ja, also einfach auch durch die genetische Veranlagung kräftig. Die packen mal eben 2, 3 Bier und man merkt ihnen nichts an. Natürlich im Straßenverkehr wäre es kritisch. Und andere sagen, wenn ich jetzt, was weiß ich, ein Gläschen Wein trinke, dann merke ich es schon im Kopf. Kann man denn da auch sagen, Frage vielleicht jetzt mal direkt noch an Herrn Wohlstein, spielen da die Selbsteinschätzungen mit rein? Und wenn ja, spielt da auch eine gewisse Selbstüberschätzung mit rein?
Ja, also sagen wir mal, die Menge an Alkohol, wenn wir über Alkohol sprechen, die Menge an Alkohol, die ein Mensch verträgt, kann ganz unterschiedlich sein. Der wichtigste Unterschied ist Gewöhnung. Wenn jemand regelmäßig konsumiert, verträgt er in Anführungsstrichen mehr, obwohl der gesundheitsschädigende Effekt der gleiche bleibt. Der wird nicht unbedingt besser dadurch, aber subjektiv hat man das Gefühl, man kann mehr trinken. Und das ist so das eine. Dann gibt es auch genetische Unterschiede. Es gibt Menschen, die sehr empfindlich auf Alkohol ansprechen und sich sofort betrunken fühlen. Und es gibt andere Menschen, bei denen ist das nicht der Fall, die in Anführungsstrichen vertragen sehr viel mehr, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt eine Gewöhnung haben. Die haben dann unterm Strich aber auch ein höheres Risiko, ein Problem mit dem Alkoholkonsum zu entwickeln. Also wir sagen, das ist protektiv. Also das ist so eine Art Schutz. Wenn man sehr schnell das Gefühl hat, man ist betrunken, ist auch die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass man vom Alkohol abhängig wird. Und dann gibt es natürlich den Gewichtsunterschied, das haben Sie gerade schon gesagt. Die zierlichen Menschen vertragen weniger als die kräftigen Menschen. Der Unterschied zwischen Mann und Frau ist kleiner, als man das so landläufig, ja, sagen wir mal, mehr oder weniger willkürlich festgelegt hat. Und in diesen Kriterien für den risikoarmen Konsum, die ja mehr oder weniger aus der praktischen Not entstanden sind, irgendeinen Wert festzulegen. Da werden die Männer überschätzt und die Frauen unterschätzt. Also und es gibt Länder wie in England zum Beispiel, wo das angeglichen worden ist. Das ist aber so einfach noch ein bisschen aus der Historie zu verstehen. Und ich vermute, dass das in Deutschland sich auch irgendwann ändern wird. Aber ich glaube, die Zahl alleine ist schon mal ein wichtiger Hinweis. Also wie viel man trinken kann. Aber im Alltag gibt es andere Dinge, die auch wichtig sind. Es gibt zum Beispiel Menschen, wenn die Alkohol trinken, die werden dann relativ schnell laut und aggressiv. Und wenn wir über Corona sprechen, ist das sicher ein Problem, wenn sowieso zum Beispiel im Lockdown, im häuslichen Bereich, das Zusammenleben schon nicht so ganz einfach ist. Und wenn dann jemand noch Alkohol konsumiert, selbst wenn der nicht abhängig ist, dann kann es durchaus passieren, dass der dann aggressiv wird. Und das hat dann mit Zahlen nichts mehr zu tun, sondern mit tatsächlich erlebten Effekten. Und das wird manchmal übersehen. Man fühlt sich dann irgendwie auf der sicheren Seite. Und ich finde, dass das wichtig, was Marco Dominik gerade gesagt hat, ist ganz wichtig, dass man Abstinenztage auch hat. Aber das Risiko selber muss jeder im Grunde auch an anderen Dingen noch mitbestimmen.
Mir kommen da noch zwei Nachfragen. Zum einen ist ja das Thema Trinken und Alkohol in der breiten Öffentlichkeit teilweise auch sehr stark geprägt von Gewohnheiten, auch von der Erziehung her und von dem eigenen Statussymbol. Ja, wenn man jetzt in der Gruppe unterwegs ist, junge Leute, wenn wir mal beim rein alkoholischen bleiben, Männer unter sich, ja, dann hat das einen ganz anderen Stellenwert, oft als wenn sich, sag mal, ein paar Freundinnen treffen, die zusammen ein Glas Wein trinken. Da sind ja teilweise auch Unterschiede, oder wenn es ins Fußballstadion geht, wo man dann sich vorher durch Vorglühen sozusagen in Stimmung bringt und Alkohol ja bekanntlich enthemmt. Meine Frage rüber, Marco Dominik, erlebt man da jetzt Veränderungen in Zeiten von Corona, dass die Menschen, ich sag mal, vielleicht auch durch diese Dauerbelastung aus dem Thema, was wir haben, dass kein Land in Sicht ist und dann kommt wieder eine neue Variante auf und die Diskussionen, impfen oder nicht impfen, die Schwierigkeiten, das ständige Sand, der eigentlich ins Alltagsgetriebe gerät, das sorgt ja auch für eine Labilisierung. Ja, da ist ja die Psyche auch noch strapaziert, die man dann vielleicht vermeintlich mit Alkohol ein bisschen beruhigen will oder dann ist alles nicht mehr so schlimm.
Ja, also Corona ist ja generell, oder die ganze Zeit, seit Corona ausgebrochen ist, ist ja eine Zeit der Überforderung. Und ich sehe, oder generell finde ich es hilfreich, Alkohol als eine Art Bewältigungsstrategie zu sehen. Also das heißt, der Mensch versucht mit Alkohol Schwierigkeiten zu betäuben oder in den Hintergrund zu drängen oder was Positives zu erleben. Und das ist erstmal eine Strategie, die kurzfristig gesehen funktioniert. Langfristig führt es natürlich zu wesentlich größeren Problemen und löst im Grunde gar nichts. Und durch Corona haben wir jetzt hier in der Suchtberatungsstelle schon gemerkt, dass mehr Leute ankommen. Es war so ein bisschen zeitversetzt, sage ich mal. Also während der Lockdowns war es jetzt nicht so, dass die Zahlen rasant angestiegen sind. Aber jetzt gerade ist so der Moment, wo Leute bei uns ankommen und sagen, ja, so richtig hat es eigentlich mit Corona angefangen, dass es für mich ein großes Problem wurde mit dem Konsum, auch mit dem Alkoholkonsum, auch illegale Drogen. Aber auch verstärkt eben Angehörige. Also das war während der ganzen Corona-Zeit sehr präsent, auch während der Lockdowns. wo Angehörige oft, ja, wie der Herr Wohlstand schon angedeutet hat, oft diejenigen waren, die am meisten unter einer Alkoholproblematik gelitten haben. Und ich, also es gibt natürlich viele Gründe, warum gerade jetzt in diesen Zeiten Alkohol oder Sucht ein größeres Thema geworden ist. Aber ich denke schon, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass Strukturen weggebrochen sind, Freizeitbeschäftigungen, die einem immer gut getan haben, sind weggebrochen. Es ist viel schwieriger, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten, die zu pflegen. Und das sind alles Dinge, die viel Frustration bei den Leuten ja, hervorrufen. Und wo, ich sag mal, die einfache Lösung mit Alkohol erstmal was ist, wo viele darauf zurückgreifen.
Sie als Psychiater, Herr Wohlstein, ich nenne es hoffentlich richtig, ja, weil es gibt ja Psychologen, Psychiater, das ist für den Laien oft nicht so unterscheidbar. Vielleicht können Sie in zwei Sätzen das am Anfang nochmal klären und mir dann darauf antworten. Sehen Sie Unterschiede, das würde mir gleich in den Kopf gehen, reagieren vom Geschlecht her Frauen anders als Männer, was das Thema Sucht anbelangt oder wie Corona vielleicht unterschiedlich triggern würde, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
Ja, erstmal zu Ihrer Frage, Psychiater oder Psychologe. Also Psychiater sind die Menschen, die Medizin studiert haben und dann eine Facharztausbildung gemacht haben und dann psychisch kranke Menschen behandeln. Und die klinischen Psychotherapeuten oder psychologischen Psychotherapeuten, das sind Menschen, die Psychologie studiert haben, dann eine Ausbildung gemacht haben zum Psychotherapeuten und dann eine staatliche Prüfung gemacht haben und die dann Psychotherapie machen. Genau. Also das ist da der Unterschied. Und es gibt Psychiater, die überwiegend psychotherapeutisch arbeiten und die Psychologen arbeiten alle psychotherapeutisch. Das ist mal das eine. Das andere ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ich finde, wenn wir über Corona sprechen, da müssen wir zwei Dinge berücksichtigen. Das eine ist, wie Menschen mit Krisen umgehen. Und da wissen wir schon lange, schon seit Untersuchungen aus dem 19. Jahrhundert von einem französischen Soziologen Durkheim, der gesagt hat, Menschen werden krank oder werden bis hin, dass sie selbstmordgefährdet werden, wenn das, was um sie drumherum passiert, nicht mehr wenn sie sich da nicht mehr mit identifizieren können und wenn sie Schwierigkeiten haben, damit zurechtzukommen, dann werden die krank. Und das trifft Männer deutlich stärker als Frauen. Männer haben viel größere Probleme, mit sich ändernden Umgebungen zurechtzukommen, als Frauen das tun. Also vielleicht mal ein krasses Beispiel in Anführungsstrichen, wenn sie im Flüchtlingslager sind und wenn da neue Familien ankommen, dann haben die Frauen ruckzuck herausgefunden, wo der Brunnen ist und wo man Essen herbekommt und was die Nachbarn machen und kennen andere Frauen in kürzester Zeit. Und die Männer sitzen am Rand und rauchen. Man hat es auch gesehen nach der politischen Wende in den 1990er Jahren, gab es in vielen Ländern in Osteuropa einen enormen Anstieg an Suizidraten, besonders bei den Männern, auch in den neuen Bundesländern übrigens. Und das hat sich erst 20 Jahre später wieder einigermaßen angeglichen. Also in diesem Fall sind die Männer das schwache Geschlecht und gerade Männer, die definieren sich oft auch über ihren Arbeitsplatz. Das heißt, dieser Wechsel auf Homeoffice ist für viele Männer eine echte Herausforderung. Und dann passiert unter Umständen das denken wir, da gibt es wenig Studien zu, das denken wir, was Marco Dominik gerade gesagt hatte, dass die Männer sich dann mit Alkohol selbst behandeln, also um diese Krise bewältigen zu können. Es ist aber im Umkehrschluss nicht so, dass alle Leute, die Alkohol trinken, damit ihre Befindlichkeit verbessern wollen oder in einer Krise sind. Es hat mal jemand gesagt, Sorgen lösen sich nicht in Alkohol auf, denn die können schwimmen. Das fand ich ganz gut. Und das ist natürlich kein wirklich hilfreiches Mittel. Und es gibt auch Leute, die trinken aus ganz anderen Gründen. So, und jetzt, das sage ich noch schnell, zu Ende. Und jetzt ist es eben so, dass dadurch die Männer insgesamt, denke ich, jetzt in dieser Zeit anfälliger sind, insbesondere Männer, die vielleicht auch vorher schon Schwierigkeiten hatten. Und das hat sich dann, ist dann eskaliert in der Corona-Krise. Während die Frauen, die objektiv oft sehr viel mehr belastet sind, weil sie die Kinder häufig noch mitversorgen und nebenher noch Homeoffice machen und sich um den Haushalt kümmern, das oft sehr viel besser geschafft haben als die Männer und auch weniger konsumieren. Insgesamt weniger konsumieren und eben auch jetzt in der Krisenzeit weniger.
Möglicherweise, das ist auch ein Stück meine Vermutung, spielt da vielleicht auch noch die Veranlagung mit rein, dass Männer oft Probleme, wenn überhaupt, dann unter Männern bereden, in welcher kommunikativen Form auch immer, und Frauen sowieso viel leichter in den Austausch gehen und das vielleicht auch dieses soziale Geflecht dadurch ein bisschen resilienter macht, als wenn man im Stillen beisammen hockt, wie Sie vorhin gesagt haben, und raucht. Also da werden wahrscheinlich auch die Grundlagen der Wesensunterschiede noch deutlicher. Vorteilhaft wird das ja wahrscheinlich dann auch für all jene, ich sage jetzt mal Männer, die ihrem Statussymbol auf die Außenwirkung und Funktion bauen, leichter zu handhaben sein, mit Homeoffice umzugehen, die vielleicht durch Selbstständigkeit oder Solo-Selbstständigkeit oder eh schon in Homeoffice-Tätigkeiten sind, wo viele ja vorher schon, dann kommt man da vielleicht auch leichter zurecht. Ich möchte noch kurz auf die junge Zielgruppe da eingehen. Junge Männer, junge Frauen, ja, bis zum Bereich Teenager runter. Was gibt es da für Beobachtungen, für Erfahrungen? Wo ist da Fokus da von kritischen Erkenntnissen, die man da jetzt derzeit beobachten kann, Marco Dominik?
Also ich kann da tatsächlich gar nicht so viel dazu sagen, weil wir, also zu der ganz jungen Gruppe, weil wir eine Beratungsstelle sind, die erst ab 18 Jahren beraten darf. Es gibt natürlich manchmal Situationen, dass auch jüngere Menschen bei uns ankommen. Natürlich immer in Begleitung der Eltern ist es möglich, dass wir dann Clearing oder ein Erstgespräch machen und dann schauen, an welche Stelle wir weiterverweisen können. Was uns gerade jetzt in der Zeit aufgefallen ist, auch in Form von Angehörigenberatung, ist die Problematik mit dem exzessiven Medienkonsum, weil der rapide angestiegen ist seit der Krise. Also die Jugendlichen hatten verstärkt natürlich Homeschooling und viele haben, also was bei uns hier angekommen ist, haben auch nebenbei gespielt, haben nebenbei soziale Netzwerke bedient und auch oft auch nach der Schule eben nicht damit aufgehört. Also es gab viel mehr Möglichkeit, vorm Bildschirm zu sitzen. Es war viel weniger, was drumherum passiert ist, keine Sportangebote, alles ausgefallen. Und das ist auf jeden Fall, was sich jetzt gerade in der Zeit enorm verändert hat.
Herr Wohlstein, Sie haben genickt. Sehen Sie das ähnlich? Und ich würde das gerne von diesem Suchtfaktor über die Medien auch noch ausdehnen auf den bisher noch kaum angesprochenen Suchtfaktor aller illegalen Möglichkeiten, sich sozusagen über Selbstmedikation aus vielleicht Teufelskreisen zu befreien.
Ja, also mit dem Medienkonsum, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass hängt mit einmal damit zusammen, weil die Jugendlichen sowieso jetzt sehr viel mehr mit in den neuen Medien unterwegs sein müssen von der Schule her und dann einfach am Rechner bleiben und auch, ich finde, das hat Marco Domenic gut beschrieben, keine Alternativen hatten, zumindest im Lockdown, wie sie in soziale Kontakte treten können, außer eben elektronisch. Und hier sind die Mädchen auch noch stärker unterwegs im Bereich Facebook und so weiter. Die Jungen spielen häufiger mehr. Aber das hat sicher zugenommen. Und jetzt muss man mal schauen, wie sich das wieder bessert, wenn wieder soziale Kontakte möglich sind. Was den Alkohol übrigens betrifft bei Jugendlichen, haben wir die Erfahrung gemacht in einem großen Präventionsprojekt HALT, Hard am Limit, wo wir Jugendliche oder wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Jugendliche in der Klinik besuchen, wenn die dort aufgenommen wurden, weil sie schwer intoxikiert, also alkoholvergiftet waren. Und die Zahlen haben sich praktisch halbiert. Und das liegt vermutlich daran, weil Jugendliche ganz, ganz überwiegend in sozialen Kontexten trinken. Die treffen sich zum Trinken oder trinken auf Partys. Es gibt ganz selten Jugendliche, die alleine trinken. Das ist dann auch immer ein Alarmzeichen, dass da schon was aus dem Ruder gelaufen ist. Und das war einfach im Lockdown nicht mehr so einfach möglich. Das ist so der Hauptgrund. Also da hat es deutlich abgenommen. Ja, was andere Drogen betrifft, ist das schwer zu sagen, weil die natürlich weder die Konsummuster noch die Verkaufszahlen oder Ähnliches wirklich gut dokumentiert werden können. Und auch dort, glaube ich, ist es so, dass Gelegenheitskonsumenten von illegalen Drogen, dass das weniger geworden ist und dass Menschen, die schon vorher mit Drogen Probleme hatten, dass das eher zugenommen hat. Aber das ist jetzt etwas spekulativ, da gibt es noch sehr wenig Zahlen zu.
Aus der Praxis kann ich da vielleicht noch ergänzen, dass bei uns ganz viel ankam, dass die Bezugswege sich geändert haben. Vor allem während der ersten Lockdown-Phase gab es dann einen kurzfristigen Moment, wo auf dem illegalen Markt wenig verfügbar war und wo tatsächlich viele junge Erwachsene umgestiegen sind auf die sogenannten neuen psychoaktiven Substanzen, die man online beziehen kann oder wo auch über das Darknet bestellt wurde. Und das sind natürlich Bezugswege, die sehr einfach zu handhaben sind und wo, ja, wie Herr Wohlstand sagt, oft der Konsum da noch gesteigert wurde, wo viele auch da eben gesagt haben, ab diesem Moment, ab der Corona-Zeit, gab es bei mir kein Halten mehr.
Ich möchte das Familiäre da noch mal kurz anreißen. Probleme zum Thema Sucht oder Suchtgefahr kann ja so rum sein, dass dann die Eltern sich Sorgen machen um ihre Kinder oder auch um Jugendliche oder teilweise auch Studenten, wie auch immer. Die Angehörigen spielen immer eine Rolle. Gibt es auch Fälle oder gibt es da Feststellungen, dass es umgekehrt laufen kann, dass die Angehörigen, die überfordert sind, wir haben vorhin von der Mutter, die Job und Zuhause und Kinder und alles unter einen Hut bringen muss, oder auch die Männer, die vielleicht in ihrem Job außer Haus Schwierigkeiten kriegen, dass die Kinder dann die Belasteten sind, obwohl sie gar nicht von der Sucht, also der Selbstkonsumierung betroffen sind, dass sie quasi als in der Familie diejenigen sind, Marco Dominik, die nicht die Schwierigkeiten selber haben, aber halt beobachtet und belastet sind, weil sie beobachten, dass bei den Eltern Probleme auftreten.
Ja, das gibt's tatsächlich leider sehr häufig, dass Kinder aus suchtkranken Familien sehr viel mehr Verantwortung übernehmen müssen, weil eben eins der Elternteile ausfällt und die dann in so eine Funktion rutschen, die für sie massiv überfordernd ist. Aus der Praxis kann ich auch dazu wenig sagen, weil bei mir eher umgedreht die erwachsenen Eltern als Angehörige ankommen. Aber wie ich eben schon im Gespräch gesagt habe, erleben wir oft eine enorme Hilflosigkeit bei den Angehörigen, weil die letztendlich an diesem Punkt, an der Suchterkrankung nichts ändern können, weil die letztendlich nur der Betroffene selber verändern kann, aber sehr viele Angehörige in die Position gerutscht sind, dass sie sich da mitverantwortlich fühlen. Also wir haben die Ehefrau, die Termine für den Mann absagt, der früh nicht aus dem Bett kommt. Wir haben Eltern, die ihren Kindern die Wohnung bezahlen, weil sie selber das ganze Geld eben für den Konsum ausgeben. Und da haben wir eben, also das ist mir auch ganz wichtig, nochmal zu betonen, dass auch wir da die Anlaufstelle sind als Suchtberatungsstelle, dass jeder Angehörige oder Arbeitgeber oder Freund hier einen Anlaufpunkt hat, wo er sich Unterstützung holen kann. Weil wir schon feststellen, also was wir hier machen können, ist zu schauen, wie reden wir mit der suchtkranken Person, haben wir überhaupt schon klar zum Ausdruck gebracht, dass, wie wir das Problem sehen, dass wir ein Problem sehen, dass wir eine Forderung stellen, dass jemand sich Hilfe holt, dass wir da unsere Unterstützung anbieten. Aber natürlich richten wir auch den Blick auf die Möglichkeiten des Angehörigen wieder selber auf sich gut zu achten, sich um sich selber zu kümmern. Und meistens merkt man dann so an diesem Punkt, dass das auch eine Auswirkung auf den Betroffenen hat. Also in dem Moment, wo Angehörige sagen, nee, ich sag dir deinen Termin nicht ab, nee, ich höre jetzt auf, das zu decken, dass du so viel trinkst, dann passiert auch was beim Betroffenen. Also dann kann man auch da was konstruktiv ändern.
Herr Wollstein, aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Praxisarbeit, gibt es Trigger, gibt es Möglichkeiten, hier Menschen, die sich vielleicht auch schämen, da sozusagen zu ermutigen, nach vorne, nach draußen zu gehen, Kontakt zu suchen, um sich Hilfe zu suchen?
Ja, es gibt ja verschiedene Art und Weisen, wie Menschen damit umgehen, wenn sie merken, dass da was aus dem Ruder läuft. Scham und Schuldgefühle ist so eine Möglichkeit. Und dann entsteht so ein Kreislauf, dass die Leute sich schämen und um das sich schämen aushalten zu können, sie noch mehr konsumieren und so weiter. Es gibt auch Menschen, die ja zumindest nach außen hin sagen, ich habe das alles unter Kontrolle, es gibt kein Problem. Also die das verneinen oder verdrängen, das Problem. Und da gibt es unterschiedliche Hürden. Und als Außenstehender ist man oft überrascht, wie wenig zugänglich diese Personen sind. Und deswegen haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass es nichts nützt, zu sagen, du hast ein Alkoholproblem, du musst jetzt in Behandlung gehen, sondern dass man da behutsamer vorgehen muss. Und da könnte man so Fragen stellen wie, sag mal, was hat denn das für Vorteile, dass du trinkst und was hat das für Nachteile, was du trinkst? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Ja, das ist da oft einfacher. Also wir wissen, wenn man so konfrontativ ist und sagt, du hast ein Problem, ich sehe das, deine Leberwerte sind hoch oder ich habe keine Ahnung, dass das in der Regel nicht motiviert, sich Hilfe zu holen, sondern dass man da man auch mit einem gewissen Portion Verständnis herangehen muss, in dem Sinne, dass man fragt, was ist dir eigentlich wichtig daran? Und was wiegt dann mehr, dass dir das wichtig ist, mit deinen Kumpels zu trinken oder zu konsumieren oder dass du gesund bleibst oder was auch immer? Ja, also dass man versucht, das immer so ein bisschen gegenüberzustellen. Das wäre da so eine Möglichkeit. Häufig oder wirklich problematisch sind dann natürlich zwei Dinge. Das eine hatte ich vorhin schon mal erwähnt, dass Menschen, insbesondere Männer, die zum Beispiel Alkohol konsumieren und dann im Lockdown zu Hause sind, aggressiv und gewalttätig werden. Und das ist natürlich für die Angehörigen ein Riesenproblem und auch natürlich für die Frau, die dann oft als erstes betroffen ist, aber auch für die Kinder. Selbst wenn sie selber nicht misshandelt werden, müssen die dann zusehen, wie die Mutter leidet. Und die Kinder trauen sich in den seltensten Fällen, das von sich aus irgendwo anders anzusprechen. Die versuchen noch so, die Familienehre aufrechtzuerhalten, aber leiden natürlich massiv. Und ich glaube, dass solche Situationen zugenommen haben, also aus verschiedenen und Befragungen wissen wir, dass die Zahl der häuslichen Gewaltsituationen zugenommen hat unter Corona, nicht nur in Deutschland, in vielen anderen Ländern auch. Und das ist nicht selten mit Alkohol in Verbindung zu bringen. Aber auch häufig betrifft das auch Familien, die wenig Möglichkeiten haben, im Lockdown ihr Familienleben einigermaßen so zu organisieren, dass jeder auch seinen eigenen Raum hat, in dem er sich zurückziehen kann. Und dadurch werden natürlich Spannungen, die vielleicht vorher auch schon latent, also so angedeutet bestanden haben, werden dann stärker und dann irgendwann dekompensiert die Situation.
Wenn ich jetzt das beobachte, ja, man kann es ja auch im Freundeskreis beobachten, ach, verändert sich was. legt er oder sie eigenartige Verhaltensweisen an den Tag oder ist nicht mehr so offen und ansprechbar wie in den offenen Zeiten, ob im Sommer jetzt oder vor Corona. Was würden Sie direkt Betroffenen oder indirekt Betroffenen, die sich vielleicht Sorgen machen in ihrem Umfeld, wo sie das beobachten, was Sie jetzt auch teilweise beschrieben haben, beide. Wohin, Herr Wollstein, würden Sie diese Menschen dann empfehlen? Wie sollen die sich verhalten und welche Anlaufstellen empfehlen Sie dann?
Naja, die erste Anlaufstelle wäre sicher die Suchtberatung, weil das sehr niedrigschwellig ist. Da kann man auch relativ schnell einen Termin bekommen. Die Menschen, die dort arbeiten, die kennen sich gut aus und die verhalten sich auch professionell. Das heißt, die gehen da ganz sachlich mit um und da ist es auch immer wichtig oder die zeigen dann auch immer, dass die Person ihnen ganz wichtig ist und das Problem wichtig ist und werden nicht gleich moralisierend und konfrontierend. Also das wäre auf jeden Fall, wenn Sucht da im Spiel ist, für mich immer die erste Anlaufstelle. Das große Problem ist, die dazu zu bekommen, dass sie das machen. Ja, das ist oft viel schwieriger. Wenn die erstmal sich entschieden haben, okay, das sehe ich schon auch, ich habe ein Problem, mein Führerschein ist jetzt weg und ich fliege bald auf der Arbeit raus und zu Hause klappt es auch nicht mehr richtig, dass die schon auch dann denken, vielleicht muss ich mich mal beraten lassen. Ich habe zwar kein Alkoholproblem, aber es wäre vielleicht doch ganz gut, wenn ich mal mit jemandem darüber rede. Und das ist die große Kunst. Und da glaube ich, sollte man tatsächlich so argumentieren, wie ich das gerade gesagt habe, viel stärker auf das Problem fokussiert. Dein Führerschein ist weg. Ich glaube, das wäre echt wichtig, dass du dich mal beraten lässt. Und dann muss das Thema oder der Begriff Alkohol da gar nicht fallen, sondern da ist ein Problem, mit dem man sich beschäftigen muss, nicht? Oder so, dann fällt es denen oft leichter.
Dieses auf Augenhöhe mit Empathie und Einfühlsamkeit sozusagen da Vorstufen abzutasten, ist wahrscheinlich auch ganz altersunabhängig der richtige Weg, oder?
Ja, also ich denke, das Wichtigste ist so ein bisschen eine Sorge zum Ausdruck zu bringen, eine Sorge um den Menschen, wo es hinführen kann und einfach gar nicht so weit zu interpretieren, du hast jetzt, das ist Missbrauch, das ist schon eine Abhängigkeit, sondern einfach nur zum Ausdruck zu bringen, ich habe Schnapsflaschen gefunden, ich habe das Gefühl, dass du morgens schon trinkst oder genau, also eigentlich klare Sachen schildern, die man wahrnimmt und dann die Sorge zum Ausdruck zu bringen und sich aber auch so ein bisschen drauf vorzubereiten, dass es vielleicht auch nicht gleich beim ersten Mal klappt, dass es angenommen wird. Also dass da Leute direkt erstmal mit einer Abwehr reagieren oder auch vielleicht in sich selber sich flüchten, sozusagen, ja, ich bin schlecht. Und also nicht direkt sagen, ja, okay, ich nehme jetzt Hilfe an. Also so ein bisschen mit Ausdauer und so, ja, wie Sie schon gesagt haben, mit Empathie und ja, einfach auch, ja, eine konkrete Ich-Botschaft zu senden. Ich nehme wahr, ich mache mir Sorgen und gar nicht zu beschuldigen oder mit dem Finger zu zeigen, weil, wie ich schon gesagt habe, das kommt immer darauf an, wie man Sucht sieht und in dem Moment wählt der Mensch diese Strategie. Aber ich denke, was auch wichtig ist, um eben genau die Leute schon so ein bisschen vorher, bevor es zu einem großen Problem geworden ist, zu erreichen, denke ich auch, dass man also erstmal versuchen kann ich noch ins Sportheim gehen, zum Fußball schauen, ohne Alkohol zu trinken? Schaffe ich es, 2-3 Monate komplett auf Alkohol zu verzichten? Wie schwer fällt mir das? Was passiert da mit mir? Was ändert sich in meinem Alltag? Das zu beobachten, also da achtsam drauf zu schauen. Und auch bei sowas können wir begleiten als Suchtberatung. Auch da sind wir dafür da, um das so gemeinsam einzuordnen. Weil viele immer denken, Suchtberatung kann ich erst in Anspruch nehmen, wenn ich schon den ganzen Tag rund um die Uhr trinke. Das wäre eigentlich genau das Falsche.
Marco Dominik, in dem Zusammenhang sind doch sicher auch die Selbsthilfegruppen wichtig.
Ja, also die Selbsthilfegruppen sind auf jeden Fall sehr wichtig und vor allem in dem Moment, wo jemand sich eingestanden hat, ich habe ein Problem, also das sagt ja der Begriff schon, Selbsthilfe, selbstwirksam sich Unterstützung zu holen von Menschen, die den gleichen Weg gehen wollen und abstinent leben wollen. Aber unabhängig davon, ich kenne viele Selbsthilfegruppen, ich habe zu vielen Kontakt und ich weiß, die sind auch immer offen dafür, dass man einfach mal dazukommt, sich austauscht, selber schildert, wie man den eigenen Konsum wahrnimmt, vielleicht auch Sorgen, Ängste und Bedenken schildert, wie es wäre, keinen Alkohol mehr zu trinken. Also da sind alle Gruppen dafür offen. Und also ich denke generell, das hat mal jemand recht schön formuliert, es gibt so viele Wege aus der Sucht, wie es Menschen gibt und man muss nur den richtigen finden. Und ich denke, das ist was, wo wir einmal ganz gut begleiten können, dass jemand, der, ich sag mal, einfach nur abstecken will, wo auf dem Spektrum befinde ich mich gerade, ist es schon ein sehr gefährlicher Konsum. Aber auch diejenigen, die wirklich jeden Tag trinken müssen, einfach um die Entzugssymptome zu bekämpfen, die da keine freie Entscheidung mehr haben, die an die Hand nehmen und begleiten, auf dem Weg in eine Entgiftungsklinik, auf dem Weg zu einer ambulanten Therapie, zu einer stationären Therapie. Da vermitteln wir einfach weiter und eben auch in die passende Selbsthilfegruppe. Wir selber bieten auch angeleitete Gesprächsgruppen an und kreative Wege, sich mit seiner Sucht auseinanderzusetzen, sage ich mal. Und ich denke, das wären so die ersten Schritte, die man so einleiten könnte.
Ja, wie wir jetzt gesehen haben, ja mittlerweile 3/4 Stunde, so schnell vergeht die Zeit. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Der Mensch, hat jemand mal schön gesagt, ist ein Sozialtier. Wir werden momentan wirklich auf harte Proben gestellt, was unser soziales Verhalten miteinander anbelangt. Egal welche Altersgruppe, da sitzen wir in der Tat in einem Boot. Was ich uns allen wünsche und mit einem Dank für dieses Gespräch verbinde, ist, dass wir aus diesen schwierigen Zeiten alle möglichst heil rauskommen, dass es mehr Entspannung gibt, auch wieder mehr Licht, auch jetzt für die Psyche und ich einfach nur auffordern möchte, den Mut zu haben, den ersten Schritt zu tun, um dafür zu sorgen, dass man sich selbst und damit auch sein Umfeld vor größeren Schäden bewahrt. Und deshalb wünsche ich uns allen alles Gute und vor allem Gesundheit. Vielen Dank.
Ein Podcast des SKF Bamberg e.V., unterstützt von der Gesundheitsregion Plus Bamberg.